Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Patricia Kühne. Patricia ist professionelle Eis- und Rollkunstläuferin, Tänzerin und Choreografin. Dabei war sie 16 Jahre lang aktiv als Leistungssportlerin im Bereich Eiskunstlaufen, trat für Deutschlands bekannteste Eislaufshow Holiday on Ice auf und ist beim TV-Format Alles, was zählt dabei. Bekannt ist Patricia aber vor allem auf Instagram und TikTok unter dem Namen Patricia on Ice. Dort begeistert sie inzwischen mehr als 500.000 Fans täglich mit neuen Eiskunstlaufclips. Und funny fact nebenbei, Patricia läuft außerdem in ihrer Küche auf einer künstlichen Eiskunstlaufplatte. Crazy, musst du gleich erstmal mehr von erzählen, wie das funktioniert. Aber erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ja, in diesem Format dabei bist. Und ja, erste Frage vorweg, wie funktioniert das? Wie kann man in seiner Küche Eis laufen?
Also erstmal hallo. Und ich freue mich auch sehr, dass ich hier mit dabei sein darf. Und das sind tatsächlich Synthetikplatten. Also es ist eine Art spezieller Kunststoff, Plastik. Und das recycelbar, du brauchst keinen Strom, du brauchst kein Wasser und kannst die Platten einfach ineinander stecken.
Also wie so ein Puzzle.
Wie ein Puzzle, genau. Und leg sie dann dahin, wo du Platz hast, in dem Fall in meiner Küche, und dann kann ich darauf Eis laufen.
Ja, funny. Aber produziert das irgendwie Dreck oder Staub? Also schifft das so ab?
Ja, so wie Späne. Aber das kannst du ganz leicht wieder absaugen, tatsächlich.
Und wie lange hält so eine Platte? Also
Der Hersteller sagt 10 bis 20 Jahre.
Aber wow,
okay. Kommt auf jeden Fall drauf an, wie oft du die Platten benutzt. Und du kannst sie auch wenden. Du kannst sie so von beiden Seiten befahren.
Okay, ja, crazy. Hast du schon mal was in deiner Wohnung oder so umgeschmissen?
Tatsächlich noch nicht. Also ich war mal vorsichtig und habe mal alles weggeräumt und
Aber nutzt du das auch wirklich so richtig dann zum Trainieren?
Ja, also ich habe eine Fläche von 30 Quadratmetern und ich mache damit auch Shows. Also ich kann quasi meine Eisbahn mit zum Event bringen. Wow. Sei es jetzt eine Firmenfeier, eine Hochzeit, ein Geburtstag. Und dann baue ich die Platten da auf. Das geht ganz schnell. Und dann
wird direkt erstmal mit einer fetten Produktplatzierung in das Interview gestartet. Top.
Du hast mich gefragt. Genau. Und dann kann ich darauf laufen und zeigen, was ich kann. Und deshalb trainiere ich darauf auch.
Crazy. Also auch dann Sprünge oder erstmal nur
Pirouetten? Ja, eher kleine Sprünge und Pirouetten und Show. Ne? Und das in der Küche ist natürlich so ein bisschen auch für Social Media. Und ist lustig, sehen, ja. Macht Spaß. Und die Leute sind immer so, hä, wie, was? Und ich so, ja, ich laufe Eis in meiner Wohnung.
Nee, ist ja auch ganz lustig, weil ich das erste Mal von dir was gehört habe oder dich gesehen habe, aufgrund eben dieser Küchen-Eislauf-Videos. Oder
genau.
Auf jeden Fall, oder es war im Wohnzimmer, ich weiß es
so
gar nicht mehr.
So sind wir in Kontakt gekommen.
Ja, genau, weil ich damals so war, so, okay, ich brauche das auch zu Hause. Dann dachte ich mir so, wo? Also, okay, vielleicht jetzt hier hinten im Wohnzimmer.
Du hast hier genug Platz. Du müsstest nur deinen Wohnzimmertisch beiseite räumen und dann kannst du auch hier im Wohnzimmer laufen, dich immer mal aufs Sofa setzen.
Ist eine Überlegung auf jeden Fall wert, vor allen Dingen ja jetzt für den Sommer. Aber bevor wir uns jetzt hier verquatschen und über wie wir die Küche hier bei mir umräumen können, sprechen, wäre meine erste Frage so vorweg, wann hast du überhaupt angefangen mit dem Eislaufen und wieso?
Also, ich habe angefangen, da war ich 3 Jahre, genauer gesagt 2 3/4, sagt mein Papa immer. Und mein Papa ist Eishockeyspieler und ja, da ist natürlich nahe, dass er dann seine Tochter aufs Eis stellt. Und das hat er auch getan. Zum Glück zum Eiskunstlauf, nicht zum Eishockey. Und ich bin da auch geblieben. Die Trainer haben gesagt, die kann bleiben. Und dann gibt es auch eine ganz witzige Story dazu. Meine Mom wusste das am Anfang nicht. Oh, also mein Papa hat mich so heimlich zum Eislauftraining geschafft, weil meine Mom so ein bisschen nicht so viel Sport und Leistungssport nicht so. Und da hat er es erstmal so unterm Radar gemacht. Und sie kam dann einmal in den Kindergarten. Da hängen ja immer so gemalte Bilder von den Kindern. Und dann sagte sie dann so zur Kindergärtnerin, ja, warum hängt denn hier nichts von der Patricia? So, und die dann so, die Kindergärtnerin, ja, ihr Mann holt sie ja immer schon wieder mittags ab. Wie mittags ab? Ja, er holt sie zum Training ab. Und meine Mama so, hey, was? Und es ging da schon ein paar Monate.
Boah, crazy. Mhm. Aber so, hinterher hat deine Mom dann auch so gemerkt, okay, du bist da nicht mehr von wegzukriegen.
Nee, ne? Also die hat dann gemerkt, okay, es macht mir Spaß. Und Papa und ich sind da voll dahinter. Und ich will aufs Eis, habe ich auch gesagt. Ich möchte unbedingt Eis laufen dann. Und natürlich hat sie dann gesagt, dann lass die dort.
Ja, aber das ist schön, vor allen Dingen, wenn du sagst, so, dass es ja von dir aus auch so kam, weil ich kenne das ja auch selber vom Eislaufen, wenn du dann auch gerade so auf Wettkämpfe gehst und alles so ein bisschen ambitionierter betrieben wird und du hast dann teilweise junge Mädels, so, die da gar keinen Bock drauf haben, wo ja. Die Mütter und Väter oder die Family da viel mehr so pusht und sagt, du musst das jetzt machen und du musst jetzt auf den Wettkampf gehen und 7-mal die Woche auf dem Eis stehen, obwohl das Kind das eigentlich so gar nicht richtig möchte. Also ich habe das echt verdammt oft gesehen, gerade beim Eislaufen.
Ja, tatsächlich ist das auch so, aber mich hast du nicht mehr vom Eis bekommen. Und deshalb bin ich auch heute noch dabei. Also ich komme bis heute nicht weg vom Eiskunstlaufen. Das ist so meine Passion, meine Leidenschaft und ja, wofür ich brenne.
Ja, ich glaube so, wenn man selber so motiviert ist und selber so diese Leidenschaft mitbringt, dann ist das, dann wird das halt viel, viel langfristiger, als wenn Eltern sagen, du musst jetzt und ja. Du musst zum Training und du dann diese Verpflichtung hast und du eigentlich gar keinen Bock darauf hast.
Definitiv.
Was ist es genau, wo du sagen würdest, deswegen ist Eislaufen deine absolute Passion? Also was genau liebst du daran?
Also das allererste ist, es erfüllt mich einfach und wenn ich auf dem Eis laufe, fühle ich mich frei. Und ich kann quasi mich ausdrücken auf dem Eis, so meinen künstlerischen Ausdruck freien Lauf lassen. Und das Allerschönste ist, Menschen damit zu begeistern. Also die Eisfläche ist ja meine Bühne und ich finde es super schön, Menschen mit meiner Kunst und mit meiner Sportart zu begeistern, zu faszinieren und in den Bann zu ziehen und einfach auch zu entertainen irgendwo und das macht super viel Spaß.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass wenn du dann irgendwas vorführst und du siehst so richtig bei den Leuten dieses Leuchten in den Augen ja. Oder auch über Social Media, du kriegst ja wahrscheinlich auch super viel Feedback mit, ja. Wow, Patricia, das sieht so schön aus ja. Und also das ist einfach, weil das so was Besonderes ja auch ist, weil es nicht so dieser, ja, so eine Sportart ist, die jeder irgendwie macht, das ist halt irgendwie so was sehr, sehr Außergewöhnliches. Eine Eisfläche gibt es auch nicht überall, nicht in jeder Stadt und dass du das nah zur Verfügung hast und das machen nicht super, super viele Leute. In deiner Bubble, die du kennst, wahrscheinlich schon, aber so für jemanden, der sonst mit dem Eiskunstlaufen nichts zu tun hat und das ist auch immer so das, was ich immer so höre, wenn ich das jemandem erzähle, dass ich das mache, das ist immer so, boah, wow, was?
Ja.
Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, das ist bei mir auch so. So, ja. Was, Eiskunstlaufen? Hä, krass. ja, das kenne ich. Und ich bin auch an der Eisfläche immer gebunden. Ich kann nicht überall laufen. Jetzt mit dem Synthetikeis ist das jetzt auch schon ein bisschen einfacher.
Hat deine Eishalle, wo du bist, also jetzt gerade bist du ja in Köln, die haben ja, meine ich, auch im Sommer noch auf, also wegen Eishockey auch, Kölner Haie. Meine ich zumindest, dass sie auf jeden Fall bis Juni relativ lang noch aufhaben?
Ich trainiere ja im Landpark und die haben bis Ende April noch auf.
Ja, okay, also auch nicht mehr lange.
Genau, so im Sommer dann, wie gesagt, Inliner, Synthetikeis, normaler Sport, Tanzen. Genau,
also beschäftigt man sich andersweitig fit.
Genau, das musst du auch. Also es heißt ja auch, dass Wintersportler im Sommer gemacht werden.
Was ist da so dein klassisches Trainingsprogramm außerhalb vom Eis?
Also ich gehe laufen tatsächlich so 2-mal die Woche, dann auch ins Fitnessstudio, mache aber eher lieber Kurse. Auch etwas Gerätetraining, aber ich bin lieber dabei, wenn der Trainer vorher den Ton angibt und sagt, und jetzt da und jetzt dort und jetzt dies und jetzt jenes. Das nennt sich bei uns methodische Übungen, also MÜ, Off-Eis-Training. Das heißt, die Sprünge und das Ganze, was du auf dem Eis machst, machst du im Trockenen mit Turnschuhen. Ballett. Ich mache noch Ballett, Tanzen und viel, viel Dehnen, musst du dich.
Wie oft trainierst du dann so im Schnitt die Woche?
Also ganz unterschiedlich, ob jetzt Sommer oder Winter ist und wie es mit Jobs ist. Aber ich versuche schon regelmäßig zu gehen, fünfmal so
die Woche. Fünfmal. Wie lange ist dann so eine Trainingseinheit? Also so.
Also wenn du jetzt vom Eistraining sprichst, mache ich schon so 90 Minuten immer.
Mhm. Also es nimmt dann doch schon einiges an Zeit in Anspruch. Da ja. lässt man seinen Körper nicht schleifen. Wie wichtig ist an der Stelle auch Ernährung? Achtest du da auch besonders drauf?
Ja.
Oder musstest du aber jetzt ein bisschen überlegen?
Ja, ich esse halt super gerne. Ne? Ups. Essen ist so mein zweites Hobby. Nee, und auch Schokolade und so. Ach, aber ja, ich versuche schon drauf zu achten, mich gesund zu ernähren. Jetzt direkt Diät oder so mache ich nicht, aber ich versuche immer zu schauen, okay, was tut meinem Körper gut? Wie halte ich mich fit? Wie halte ich mich gesund? Und ja, ich koche gerne, esse vegan und ja.
Ja, das ist ja auch dann schon mal noch schon so ein Schritt, so wenn man sich vegan ernährt, ich glaube, dann achtet man sowieso immer noch mal ein bisschen bewusster auf das, was man isst, genau. Weil du halt gezwungen bist, so genau. drauf zu schauen, okay. Und ja. ich glaube auch, wenn man das so ein bisschen lockerer handhabt wie du, und ich finde es eigentlich super sympathisch, dass du jetzt gerade so überlegen musstest, achte ich auf meine Ernährung? Und ist meine Ernährung gut? Weil ich glaube, das ist auch so der bestmögliche Umgang damit, als wenn man jetzt so super strikten Ernährungsplan hat. Und ja, man kommt vielleicht schneller an sein Ziel, aber ich glaube, langfristig ist es sowieso immer besser, wenn man guckt, ja, wo habe ich jetzt eigentlich auch Spaß mit und
ja.
muss ich jetzt immer unbedingt auf alles so direkt verzichten oder kann ich nicht auch mal sagen, okay, dann esse ich jetzt mal die Tafel Schokolade und mein ja. Gott, und dafür trainiere ich dann halt mal eine halbe Stunde länger oder
genau, ja.
Man muss halt die Balance finden. Man kann das jetzt nicht jeden Tag machen, 3 Tafeln Schokolade sich dann reinhauen. Wobei bei deinem Trainingspensum, aber so die Balance macht es dann ja.
Genau, die Balance. Und ich schaue halt immer, okay, was tut mir gut? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will das jetzt gerne essen, dann mache ich das schon mal.
Nimmst du auch spezielle Supplements ein zu deinem Training?
Supplements. Ich habe mich nie damit beschäftigt und ich bleibe beim cleanen Essen einfach. Ich versuche das, was es gibt, von der Erde gegeben, das esse ich.
Von Mutter Natur, alles Natur belassen.
Ja.
Gab es in der Vergangenheit Dinge, wo du drauf verzichten musstest, also aufgrund deiner sportlichen Ziele oder deiner sportlichen Karriere? Wenn es jetzt nicht die Ernährung war, vielleicht dann, wenn du so rückblickend gucken musst, okay, andere Kinder konnten vielleicht das und das machen und ich konnte das und das nicht machen?
Also rückblickend, wo ich noch aktiv im Leistungssport war, also Wettkampfsport, sind andere mit Freunden draußen gewesen den ganzen Nachmittag, haben sich getroffen. Was habe ich gemacht? Ich bin nach der Schule in die Eishalle gegangen, habe trainiert und dann bin ich nach Hause, musste Hausaufgaben machen und dann musste ich auch schon schlafen. So, und am Wochenende hast du samstags auch trainiert und dann hast du dich ausgeruht und hast dann auch wieder Hausaufgaben gemacht und ziemlich wenig mit Freunden, beziehungsweise deine Freunde sind, mit denen du trainierst, das ist deine Trainingsgruppe, das sind die, die du in der Schule hast, genau. Hm. Ja, und natürlich kannst du dann nicht jeden Tag Fastfood essen oder, also du guckst halt schon, was du tust, was du machst und ja, Nachtleben ist jetzt auch nicht immer jedes Wochenende, sondern ja.
Wir beide müssen lachen wegen der Nachricht von gestern Abend. Heute Ruders.
Ja, aber ich kann halt auch nicht jedes Wochenende, ne? Ja. Also muss da schon gucken.
Man muss die Balance dann genau. noch halten. Ist das so eine Sache, die du bereust, also jetzt so rückblickend, wo du sagst so, ja, da hätte ich vielleicht doch gerne mehr Zeit mit meinen Freunden damals verbracht, oder?
Nee, gar nicht, weil das Eiskunstlaufen, das erfüllt mich so und ich bin glücklich, dass ich das habe und irgendwo ist auch der Weg das Ziel, also es macht doch Spaß, für was zu trainieren und auf was hinzuarbeiten. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da und da einen Auftritt, dann mache ich das super gerne, dann verzichte ich super gerne, weil dann sage ich so, ne, ich gehe jetzt zum Training.
Mhm. Ja, ich glaube, Verzicht ist da so in dem Moment das falsche Wort vielleicht auch, weil Verzicht klingt immer direkt so negativ, das ist immer so, man muss etwas anderes weglassen und auf etwas verzichten, aber eigentlich geht es ja eher darum, dass du dafür etwas machst, was du liebst und was dich näher an dein Ziel bringt auch. Ja. Ne? Wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, du warst ja schon sehr, sehr jung, als du angefangen hast mit dem Eislaufen. Wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich kann das vielleicht doch ein bisschen besser als andere und es geht in Richtung Leistungssport?
Also ich war ja von Anfang an in dem Leistungssportthema drin. Also im Kindergarten hast du zweimal die Woche trainiert und dann ab der ersten Klasse geht das ja dann sechsmal die Woche los. Also es ist ja in diesen Sportarten, in diesen technisch-akrobatischen Sportarten, auch wie Turnen und sowas, fängst du ziemlich zeitig an, viel und oft zu trainieren. Und ich war da einfach drin und bin da so reingerutscht. Mhm. Und dann war das für mich Teil des Lebens. Und ja, ich wollte das ja auch oder will das.
Ja, ich glaube, das ist echt so ein Phänomen, was ich auch beim Eislaufen gemerkt habe. So, wenn man anfängt, wenn man sehr, sehr jung ist, so irgendwie ist jeder macht das, also so, weil gerade auch, weil es ist ein super zeitintensiver Sport, es ist ein super teures Hobby ja auch. Ja. Ich glaube, da fängt jeder direkt immer an mit Wettkämpfen und alles drum und dran. Wenn du das so zeitintensiv machst, so, da wird gar nicht erstmal von irgendwas anderem ausgegangen. Und kommt immer so erst so der Moment, so wo ich das immer so gemerkt habe, so 5., 6. Klasse, wo dann so Leute dann aufhören oder dann das doch eher hobbymäßig machen. Und ich glaube, da kommt meistens immer so der Split.
Ja, da hast du recht. Das ist auch so Wettkampf, du bist da einfach drin. Also wenn du trainierst, willst du es ja auch zeigen. Mhm. Und Ziel ist dann beim Wettkampf, deine Leistung zu zeigen und das ja ziemlich gut zu machen. Ja. Und deshalb bist du dann einfach drin und machst die Wettkämpfe. Und du brauchst natürlich beim Leistungssport Eltern, die dich unterstützen. Wie du schon gesagt hast, ist ein sehr teurer Sport, sehr zeitintensiv. Also du brauchst dann einfach Rückhalt von deiner Familie. Und die war da.
Ja, Gott sei Dank dann später auch von Mama bei dir.
Genau.
Also das ist, wie du sagst, so, du brauchst da echt Unterstützung, weil das ist gar, also es ist zwar ein Einzelsport, ja, aber irgendwie trotzdem so allein so mit Kostümen und Choreografie und dahin kommen auf die Wettkämpfe. Ich weiß noch, meine Eltern sind früher immer so weite Autostrecken auch gefahren, ne?
Also es ist ja dann auch so, dass du ab der 5. Klasse hast du ja dann sogar ein Kurzprogramm und eine Kür. Du hast ja von der 1. bis zur 4. Klasse nur eine Kür. Das heißt, du bist nur einen Tag auf Wettkampf und ab der 5. Klasse musst du 2 Tage auf Wettkampf. Das heißt, du hast dann Hotelkosten noch mit dabei. Also hinfahren, übernachten, Startgebühr für den Wettkampf. Ist nicht so wie bei anderen Sportarten, dass du da noch irgendwie Geld bekommst, wenn du was gewinnst. Nee, da gibt's
nur einen Pokal. Du musst bezahlen, um überhaupt dann teilzunehmen.
Genau, und dann kriegst du auch nur eine Medaille und oder einen Pokal und kein
Gifting oder weiß ich nicht, noch eine Reise obendrauf.
Genau, so wie beim Golf oder beim Tennis und dann keine Ahnung, wie es da ist. Ja. Ne?
Und einen fetten Shampoos obendrauf.
Genau. Ne? Nee, Leute.
Du musst erstmal fett in die Tasche greifen.
Genau. Was brauchst du noch? Du brauchst ein Kostüm, also Kürkleider. Ab der 5. Klasse brauchst du 2 Kürkleider. Du brauchst eine Musik. Du brauchst die Musik,
die Haare
musst du noch
ordentlich
schneiden. Die Haare müssen gemacht sein. Du brauchst Schlittschuhe. Du brauchst eine tolle Choreografie.
Ja. Strumpfhose ohne Löcher.
Ja, Strumpfhose.
Immer diese hautfarbenen Strumpfhosen. Ja. Da eine zu haben, wirklich, wo mal kein Loch drin ist, war bei mir immer größtes Problem. Vor allem vor dem Wettkampf dann so immer kurz vorher noch eingefallen. Fuck, Mama, ich habe keine Strumpfhose.
Also ist mir tatsächlich nie passiert. Meine Mama hat immer auf alles geachtet. Was mir aber mal passiert ist, wir haben das Kürkleid vergessen. Wir sind nach Erfurt gefahren und dann stand ich in der Eishalle, Kürkleid nicht mehr dabei. Und meine Mom hat es dann in den Zug gegeben, dem Schaffner.
Nein.
Und der Papa, weil der Papa mit mir auf Wettkampf war, hat es dann vom Bahnhof abgeholt von dem Zug. Schaffner, Zugführer.
Boah, crazy. Boah, da kann ich mir richtig vorstellen, da wird man mal anders nervös.
Ja.
Und da ist man schon so bei, von welchem Mädel kann ich mir jetzt das Kleid irgendwie leihen?
Naja, die haben dann gesagt, also meine Trainerin, dann läufst du halt im Trainingskleid. Und ich so, ich laufe nicht im Trainingskleid. Ich bin ja auch sehr stur gewesen. Ich gehe nicht zum Wettkampf mit meinem Trainingskleid. Ich will mein Kürkleid, habe ich dann gesagt. War ich 10 oder so. Und alle so, Panik. Patricia will nicht aufs Eis. Bringt das Kleid irgendwie her. Mama zum Bahnhof gerannt, dem Zugführer gegeben. Papa zum Bahnhof gerannt und dann hat man das Kleid.
Ja, letztendlich ist ja dann alles gut gegangen, aber man muss an so unglaublich viel denken. Es ist so viel ja, so viele kleine Details beim Eislaufen. Man denkt immer so, ja, man übt dann, trainiert dann, man macht seine Kür und dann geht man auf die Bühne und so, ja, hallo, hier bin ich.
Ja, nee.
Aber ist nicht so, ne?
Wir haben tatsächlich ja auch nicht nur Eislauftraining. Du hast ja Athletiktraining, Balletttraining. Ich bin tatsächlich ein paar Jahre noch extra zum Turnen zweimal die Woche gegangen, weil ich meine Mittelkörperspannung verbessern musste. Genau.
Wie war das denn so? Sprich, Thema Kürkleider, habt ihr die selber gemacht oder hat das jemand für euch designt oder so? Weil ja, das ist ja immer super verpönt, wenn du irgendwie, weiß nicht, in Düsseldorf, ob du Aki-Sport kennst,
ja,
so dahin zu laufen und dann da sich so ein fertiges Kleid zu kaufen. Also das ist ja immer so, so eine Sache gewesen.
Das kannst du so mit, ich sage jetzt mal, im Kleinkindalter kannst du das schon mal machen, Kindergarten und erste, zweite Klasse. Aber wir haben dann, du gehst meistens zu einer Schneiderin, das sind dann meistens die auch Turniertanzkleider fertigen und ja, dort lässt du dann dein Kleid nähen. Und da musst du dir, das muss natürlich passend zur Musik sein, es muss zum Alter des Kindes passen, ja, und zur Sportart passen einfach. Du musst auch noch auf vieles achten.
Hattest du dann damals einen Choreografen oder irgendwie jemanden jetzt vor allen Dingen auf Blick, wenn du ja schon ein bisschen älter warst, der das für dich gemacht hat, der die Küren für dich entworfen hast oder hast du dir die Sachen selber überlegt?
Nee, also beim Eiskunstlaufen ist das so, du hast einen Trainer, der trainiert mit dir die technischen Sachen jeden Tag und die Programme werden von einem Choreografen aufgebaut. Das sind ja, dann extra Leute, die eben nur Choreografien erstellen und du kriegst alle 2 Jahre ungefähr ein neues Programm und der baut dann mit dir das Programm auf und dann läufst du das und dann wird immer mal über die 2 Jahre gehst du immer mal wieder zum Choreografen und justierst nach und gehst nochmal ins Detail, machst nochmal den Arm und das Bein und die Bewegung und ja.
Genau. Ist das so, nach den 2 Jahren, kannst du dann deine Kürmusik überhaupt noch hören?
Nein. Also man ist dann froh, wenn man dann was Neues hat. Aber erstmal was Neues zu finden, was passt und wo du sagst, okay, das passt zu mir. Das kann
begleitet
ich
gut, mich die nächsten genau, 2 Jahre.
Das begleitet mich die nächsten 2 Jahre. Ich laufe damit, ich präsentiere das und ich kann das auch interpretieren. Und das ist und dann sollte es natürlich auch noch allen anderen recht sein. Das heißt, was ich auch gerade schon gesagt habe, es sollte zum Alter des Kindes passen oder des Läufers passen. Es sollte den Preisrichtern zusagen, es sollte den Trainern und den Eltern zusagen. Also Musikwahl ist sehr, ja, aber auch so ein sehr schweres Thema, gerade jetzt, seitdem wir auch mit Gesang nehmen dürfen. Vor ein paar Jahren war das ja noch so, dass alles ohne Gesang war und damit wir ein bisschen moderner sind im Eiskunstlaufen, dürfen wir ja mit Gesang jetzt nehmen und da musst du echt schauen, was du nimmst.
Ja, ich weiß, 2016 war das, glaube ich, oder 2015 oder so. Ich kann mich da nämlich auch noch richtig gut dran erinnern, ja, weil es für mich auch immer so war, ich hatte irgendwann auch gar keinen Bock mehr auf die ganzen Filmmusiken und klassischen Musiken und dann hörst du zum 100. Mal auf dem Wettkampf irgendwie Twilight laufen.
Ja.
So Bella's Lullaby und keiner kann es mehr hören. Ja. So, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Dann hast du einen Song, der dir gefällt oder eine Filmmusik, die dir gefällt und dann ist die Wahrscheinlichkeit aber sehr, sehr hoch, dass es noch 20 anderen Mädels auf dem Wettkampf gefällt.
Genau.
Und das ist ja auch dann noch das Unangenehmste, wenn dann auch noch eine die gleiche Musik hat wie du, ne? Was sind dann noch so Kriterien, wo du sagst, okay, da muss man bei der Musikwahl jetzt besonders drauf achten? Also was wären jetzt so No-Gos, wo du sagen würdest, okay, das geht einfach nicht, weil das funktioniert beim Eiskunstlaufen nicht so gut, kommt nicht so gut an, jetzt auch.
Wenn es zu Hip-Hop-lastig ist, also es sollte schon, also musst du immer gucken, was singen die. Wenn du jetzt jemanden hast, der, ich sag jetzt mal, 3., 4. Klasse ist und hast einen Text, der sehr anrüchig ist, ja, also wie gesagt, es sollte passen zum Alter. Dann ist es meistens so, dass man im KP irgendwie, also im Kurzprogramm irgendwie was Zackigeres nimmt, das so ein bisschen frecher, freier und die Kür ist dann so das Klassische mehr. Ja, das würde ich sagen. Also so direkte No-Gos.
Ich glaube, was ich auch noch nie gehört habe, so beim Eislaufen, wenn jetzt jemand so zu Metal oder sowas
Heavy war. Metal, Rap, so das Ganze, also.
Also es ist halt schon alles doch in gewisser Hinsicht kommt so ein bisschen Pep rein, dadurch, dass du jetzt Sachen mit Gesang hast, aber es ist ja doch irgendwie noch so ein bisschen Oldschool-Sport, so der halt einfach klasse, genau, so auf so einer klassischen Basis.
Was ja auch nicht schlecht ist, was gut ist, weil das ist die Sportart und man kann ja immer so einen peppigen Teil mit reinbringen in modernen und man kann aber die Klassik auch behalten, weil die Leute wollen das ja auch gerne sehen. So, das gehört einfach zum Eiskunstlauf mit dazu.
Was sind da so Dinge, die dich inspirieren, wenn du jetzt auf der Suche bist nach einer neuen Choreografie, nach einer neuen Kürmusik oder die überlegen musst, okay, ich möchte jetzt ein neues Outfit haben, wo suchst du dir da Inspiration?
Instagram. Instagram und Pinterest.
Ja, funny. Was sind da so die nächsten Ideen, die du hast? Kannst du da schon ein bisschen was verraten für dein nächstes, für deine nächste Kür, dein nächstes Kurzprogramm?
Tatsächlich kann ich noch nichts verraten, weil das werdet ihr bald sehen. Das ist noch geheim.
Da geht wieder die nächste Werbung raus. Verfolgt Patricia weiter auf Instagram, TikTok und genau, Co. Und zu erfahren.
Ja, und da werdet ihr das mitkriegen.
Ja, spannend. Wie kann man sich insgesamt aktuell gerade so deinen Berufsalltag vorstellen? Weil du bist ja aus der Leistungssportszene so ein bisschen ausgetreten. Du machst jetzt viel für RTL, du machst Holiday on Ice. Wie kann man sich deinen Alltag gerade aktuell vorstellen?
Ja, das ist ja das Schöne an dem Sport, vorweg nochmal, weil ich auch oft gefragt werde, ob ich denn noch Wettkämpfe mache. Das Schöne ist bei der Sportart, du hast die Wettkampfbranche, sage ich jetzt mal, und die Showbranche. Also das heißt, wenn du keine Wettkämpfe mehr machst, kannst du in die Shows gehen. Es gibt ja viele Showproduktionen auf der Welt, wo du hingehen kannst. Und ja, wie sieht mein Alltag da aus? Also jetzt in Richtung alles, was zählt. Ich bin ja da Trainer und im Nebencast. Und ja, ich trainiere da zweimal die Woche und drehe beziehungsweise Nebencast dann immer, wenn Wettkämpfe anstehen, dann mache ich da eine Performance. Und das muss ich natürlich auch vorbereiten, meine Performance da. Und ja, da bin ich schon gut ausgelastet in der Woche. Und ansonsten mache ich ja noch viel auf Social Media und TikTok. Also da habe ich auch noch ein paar Stunden, die ich investiere in der Woche, um Content zu produzieren und mache ja auch gerne die Tutorials für die Leute, die auch etwas lernen wollen und ja, genau.
Ja, ich sehe das immer nur wieder, egal ob ich jetzt auf Instagram oder TikTok bin, es gibt immer einen neuen Beitrag oder irgendein neues Video von dir, also da ist ja wirklich, also ich kenne wenig Leute, die so kontinuierlich Content produzieren. Wie viele Videos veröffentlichst du dann so im Schnitt am Tag oder in der Woche und wie viele Beiträge? Also ich sehe immer, es ist immer irgendwie was Neues da. Also
aktuell mache ich das so, ich mache immer abwechselnd ein Bild und ein Reel. Also an dem einen Tag ein Bild und an dem anderen Tag ein Reel. Manchmal mache ich auch vielleicht zweimal Reel hintereinander, aber ich versuche immer so einmal ein Bild und einmal ein Reel zu machen. Das ist so, ja, eigentlich so.
Wie viel Zeit nimmt das dann in Anspruch, so ein TikTok also, zu drehen?
Ja, es kommt immer drauf an, wie aufwendig das Video ist. Ich brauche halt auch fast immer jemanden, der mich filmt, weil es sieht schöner aus auf dem Eis, wenn die Kamera sich mitbewegt. Das heißt, ich brauche auch jemanden immer, der
dich filmt mitläuft. Und der auch noch mitlaufen kann.
Genau, ne, der mitläuft und der beim Laufen auch noch schön filmen kann. Und der mithalten kann. Das ist wirklich nicht einfach, ja.
Wann hast du mit TikTok angefangen?
Oh, ziemlich zeitig, vor 5 Jahren schon, ja.
Boah, du machst es echt unglaublich lange schon, ne?
Ja, genau.
Ja, daran merkt man auch immer, so man sieht hinterher nur, okay, ich meine, das sind jetzt mittlerweile 600.000 Follower auf TikTok.
Ja.
Das ist ja wahnsinnig viel, aber wenn man dann mal so wirklich überlegt, okay, du machst es halt auch einfach schon verdammte 5 Jahre,
ja,
dann merkt man erstmal wieder so, wie viel Arbeit ja dann doch dahinter steckt und dass es nicht mal so ist, so, ja, auf TikTok kann ja jeder Fame werden, so, das ist ja, glaube ich, oft so das, was man so hört und auf TikTok ist ja super einfach, aber wenn man überlegt, so machst du das schon 5 Jahre und kontinuierlich.
Ja, also es ist tatsächlich auch schwerer geworden, seit immer mehr auf TikTok gegangen sind. Es kam ja mal so die Riesenwelle vor einem Jahr, glaube ich, war das, wo dann immer mehr auf TikTok gegangen sind. Seitdem ist es wirklich super schwer geworden. Und der Content wird auch immer hochwertiger, beziehungsweise die Produktionen werden immer hochwertiger. Also vor 1,5 Jahren war es halt noch easy, einfach eine Pirette zu filmen und darauf dann die Musik zu legen. Jetzt musst du dir schon eine kleine Storyline überlegen und die ganzen Trends auch mitmachen. Und das Schwere ist ja, wenn du die Trends hast, ich muss ja quasi oder will ja dann quasi in meiner Nische bleiben und alles aufs Eis bringen. Das heißt, ich muss die Trends alle auf dem Eis machen. Du kannst, viele machen es ja einfach so zu Hause oder irgendwo, wo sie gerade sind. Geht mir nicht. Ich muss erst mit Schlittschuh anziehen, auf die Eisfläche gehen, jemanden haben, der filmt, vielleicht noch jemanden, der mitmacht, wenn das ein Trend ist mit mehreren Leuten.
Ja. Yeah. Muss man immer Ausschau halten. Wie viel Zeit verbringst du dann so im Schnitt auf TikTok, Instagram und Co.?
Zu viel. Viel zu viel. Ich muss manchmal gucken, echt, dass ich sage, okay, Handy weg, Social Media aus und mal mehr auf sich konzentrieren.
Würdest du sagen, dass es trotzdem so eine Sache ist, die dir viel im Leben so bringt, wenn du so überlegst, dass du jetzt TikTok machst und Instagram und da so aktiv bist?
Also warum mache ich das oder warum habe ich überhaupt angefangen, beziehungsweise angefangen habe ich natürlich so als Spaß und um meine Leidenschaft zu teilen und um zu zeigen, hey, das ist eine coole Sportart und es macht Spaß, was ich mache. Und dann haben mir Leute geschrieben, vor allem noch junge Mädchen, dass ich ihr Idol bin und dass ich sie inspiriert habe, mit Eislaufen anzufangen und aufs Eis zu gehen. Und ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das noch mache und da so viel Zeit investiere, weil ich eben das Feedback zurückbekomme, dass Menschen wegen mir mit Eislaufen anfangen und dass ich sie inspiriere. Und das ist das Schöne. Und dazu sagen, hey Leute, ich biete euch Mehrwert, indem ich auch Tutorials produziere. Und dann können die halt durch mich auch was lernen und auch die Leidenschaft für eine Sportart entdecken.
Wäre dann nicht auch ein YouTube-Kanal mal so eine Überlegung, wo man dann ja dann nochmal mehr die Zeit hat, Dinge richtig zu erklären? Oder warum bist du dann bei TikTok erstmal?
Ich habe tatsächlich ein paar Tutorials auf YouTube hochgeladen, aber es ist sehr zeitintensiv. Ne? Ich mache Instagram, ich mache TikTok, dann müsste ich noch zusätzlich YouTube machen, was noch viel zeitintensiver ist, weil die Videos ja länger sind, als diese kurz
15 Sekunden, genau, 30 genau, Sekunden genau, oder mal eine Minute.
Also diese Kurzvideos. Und dann muss ich noch trainieren. Und dann bin ich noch, dann habe ich noch Shows und mache noch Trainer und Choreograf und dies und das. Und der Tag hat nur 24 Stunden.
Ja, so ist das leider, ne? Als Workaholic, es lebt sich manchmal nicht so einfach.
Richtig.
Aber umso schöner ist es ja, wie wenn du sagst, so, ja, du kriegst immer dieses Feedback von wegen, du inspirierst Leute und Leute haben eben dieses Leuchten in den Augen, wenn sie das angucken, ob das jetzt live oder auf TikTok oder wo auch immer ist und einfach sehen können, so, wow, das ist so schön und das möchte ich auch können. Also ich glaube, das ist immer eine schöne Motivation, das zu tun. Gibt es auch manchmal Momente oder Leute, die das ja nicht so feiern oder wo du negatives Feedback bekommst?
Tatsächlich nicht. Also ich kriege eigentlich keine Nachrichten irgendwie, so, nee, nein.
Ja, das ist spannend, weil ich könnte mir halt vorstellen, also ich habe das durchaus auch schon mal von einer Freundin gehört, die so ein bisschen mehr auch auf TikTok macht, da kommt dann schon mal so eher so, ja, keine Ahnung, das ist ja voll der Kindergartenkram und TikTok, so kannst du nicht mal irgendwas Vernünftiges machen, und weil oft ist es viel, was ja auf TikTok ist, man muss es ja einfach mal so sagen, ist ja auch viel Entertainment und einfach Unterhaltung und jetzt nicht, also ist jetzt was anderes, glaube ich, wenn man jetzt so ein Tutorial dreht und Leute da wirklich einen Mehrwert von haben oder ob man da so einen Trend mitmacht, wo man einfach so ein bisschen tanzt und so.
Ja, also so einen Eisbahntrend habe ich mal gemacht. Da habe ich ein Video gemacht, wie ich auf der beim öffentlichen Laufen meine Tricks mache. Und da kommt schon mal so ein Kommentar und drunter, ja, du musst dich wieder in den Mittelpunkt stellen. Ja. Oder ja, ne, aber davon lebt ja auch ein Video. Ein bisschen zu polarisieren. Und das Video lebt auch davon, dass ich die Tricks da mache, wo Leute sind, die eben nur vorwärts laufen und
die staunen und die da stehen und gucken und
ja, so, wow, genau, was macht genau da? Und ich mache das meine krassen Sachen so, genau.
Mhm. Aber ja, ich habe mich das auch immer schon gefragt, so ist das nicht eigentlich eher nervig, wenn du das irgendwie, ich habe das gesehen, du hast auch richtig viel gemacht in Düsseldorf, als da der Weihnachtsmarkt auch ja, war da auf der Eisbahn, da dachte ich so, das Eis ist doch so kaputt da und
Also tatsächlich schaue ich auch immer, dass ich zu Zeiten gehe, wo es nicht so voll ist, du kannst es aber nicht immer abschätzen. Und dann ist so, dass die Eisbahnen draußen kannst du nur zum öffentlichen Laufen gehen. Es gibt keine Zeiten für Vereine oder so, also gerade die draußen Eisbahnen. Mhm. So, da kannst du nur schauen, dass du nicht gehst, wenn es super voll ist, weil da kann ich gar nichts machen, das ist zu gefährlich. Aber ich habe das ja auch alles immer im Blick und sehe, wer wie wo läuft und so. Das denken viele gar nicht, dass ich das so im Griff habe, aber ich mache das ja schon immer und ich weiß ganz genau, wer wo ist und
also man muss abschätzen. Keine Angst haben, wenn du auf dem Eis bist, dass du Leute umfährst oder da kein Auge fährst.
Ne? Nein, also ich sehe ganz genau, wer wo ist und wenn das da zu voll ist, dann mache ich da auch nichts. So.
Hast du eigentlich schon immer also das als Einzelsport betrieben oder hast du auch durchaus schon mal Paarlauf ausprobiert?
Ich hatte Paarlauf-Probetrainings damals, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe aus dem Einzelsport raus und habe gesagt, okay, wir probieren es mal mit Paarlauf. Hatte aber nur ein paar Probetraining und das hat dann mit dem Partner nicht so richtig funktioniert. Da spielt ja auch vieles rein, ne? Es ist auch nicht ganz so einfach, einen Partner da zu finden und habe dann nur ein paar Probetraining gemacht, also nicht viel wirklich.
Hm. Findest du das manchmal schade so, dass es so ein Einzelsport ist und du ja letztens, klar, wir hatten ja schon am Anfang drüber gesprochen, es ist viel Support mit Eltern und Freunde und Trainer und alles, aber letzten Endes bist du ja, wenn du dann auf dem Eis stehst, auf dich alleine gestellt. Das ist, du hast halt nicht diesen Team-Spirit wie beim Fußball oder Handball, wo du so eine ganze Mannschaft hast und dann noch die Trainer und also so 50 Leute, die sich da mit dir mitfreuen, sondern im Endeffekt bleibt es ja doch ein Einzelsport. Findest du es manchmal schade so?
Nein. Tatsächlich, ich war ja auf der Sportschule, ne? Und da mussten wir im Abitur, mussten wir eine Abiturnote in unsere Sportart ablegen. Und da ich im Einzelsport war, musste ich noch eine Abiturnote in eine Teamsportart ablegen. Und das war Volleyball. Und ich bin ja auch groß genug für Volleyball mit 1,60. Und da habe ich gemerkt, dass Teamsport nichts für mich ist. Auf dieses Abklatschen und High Five und Yeah und der Ball und dies und dort und abgeben und nein. Also ich bin voll der Einzelkämpfer. Ich muss auch sagen, ich habe keine Geschwister. Deshalb, ja.
Also das stimmt dann schon irgendwie so ein bisschen das Klischee von der Eisprinzessin.
Ja. Also ich bin wirklich voll der Einzelkämpfer und mir macht das auch Spaß, weil du bist auf dich alleine gestellt, du kannst dann auch niemandem die Schuld geben, sondern wenn du es dann verkackt hast, sag ich jetzt mal, dann hast du es einfach verkackt so. Und im Team, nee.
Aber es ist halt krass, weil ich kenne das selber auch, ich bin ja auch mit Einzelsport groß geworden und es gab dann auch mal eine Phase, wo ich so dachte, ja komm, probierst mal Fußball und sowas und es ist nicht so, dass man nicht mit dem Team kann oder nicht mit Menschen kann. Also ich merke das auch so im Job, das ist auch gar kein Problem. Aber wenn es so um diesen sportlichen Ehrgeiz geht, irgendwas ist da so in mir drin, wo ich dann immer so denke, so nee, also so ich will jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass wir jetzt verlieren. Aber andersrum, wenn jetzt eben andere dafür verantwortlich sind, ist es ja auch irgendwie scheiße, wenn du denen dann so die Schuld gibst, obwohl die ja auch de facto dann vielleicht sogar die Schuld haben. Aber das ist ja dann eigentlich scheiße, weil es ja Teamwork ist.
Ja, und so, ne? Also ich denke, was mich daran stört, ist nicht die Schuld zu geben, sondern man ist ja dann wie, ich nenne es mal ohnmächtig, weil du kannst dann nichts machen.
Diese Abhängigkeit von anderen.
Genau, du bist abhängig. Und wenn du es selber für dich verkackst, dann verkackst du es halt selber für dich. Ja. So, fertig.
Ich weiß, was du meinst, so dieses Abhängigkeitsgefühl von der Leistung von anderen und der Laune und der wie die gerade drauf sind und so davon irgendwie abhängig zu sein, ist irgendwie immer so ein also man fühlt sich nicht so frei in seinen eigenen Möglichkeiten und Chancen so, ne?
Und beim Einzelsport ist halt so, wenn du halt wenn du da was gemacht hast, was dir nicht so gepasst hat, was nicht so gut war, dann ziehst du deine Konsequenzen raus und sagst, okay, nächstes Mal mache ich besser. Fertig.
Wie ist das sonst so mit Klischees, was das Eislaufen angeht? Wir haben jetzt gerade eins schon der einsamen Eisprinzessin, die da für sich alleine kämpft. Wie ist das so mit, stimmt das? Würdest du sagen, okay, alle Eiskunstläufer sind echt klein auch, weil, also trifft jetzt leider zu. Aber so würdest du sagen, das trifft zu?
Nicht alle, aber grundsätzlich sind viele Eiskunstläufer klein. Das kommt aber auch daher, weil die Sportart so intensiv ist, dass ich nenne es mal so, ich gehe mal mehr ein bisschen in diese Sportschiene rein, dass wir sind im Eiskunstlaufen auch Spätentwickler. Das heißt, die ganze Pubertät und so, das verzögert sich alles und zieht sich alles nach hinten, weil im Kleinkindalter ist der Konsum oder das, was wir trainieren, ist schon sehr, sehr hoch und dadurch
sehr intensiv.
Sehr intensiv, genau. Die Intensität des Trainings ist im Kleinkindalter schon sehr, sehr hoch und deshalb verzögert sich das alles. Und deshalb sind wir ja alle klein. Also nicht alle, aber so teilweise schon. Und ich würde sogar behaupten, dass es bei solchen Sportarten förderlicher ist, wenn man kleiner und kompakter ist.
Ja, gerade.
Aber es gibt immer Ausnahmen. Ne?
Gerade auch so, wenn ich so an so Sprünge denke, ich glaube, dass es deutlich einfacher ist, den Körperschwerpunkt richtig zu verlagern, als wenn du jetzt so ewig lange Gliedmaßen so an dir dran baumeln hast.
Ja,
so. Ich merke das so, wenn du dann mal so eine eingesprungene Waage-Pirouette hast, also so für Pferde, die jetzt gar keinen Plan haben, so Pirouette, wo man das Bein hinten anhebt, wo du quasi ja, wenn du dann ein langes Bein dran hast, so rein von der Physik her, ist es halt einfach viel mehr so Masse, die da irgendwie mitgenommen werden muss, als wenn du da irgendwie so ein Meter Bein so hast. Ne?
Genau, ja, aber es ist alles möglich, deshalb.
Klar, logisch. Aber ich glaube, das ist schon so eine Sache, die man echt da so doch durch die Reihen hinweg beobachten kann, dass es doch eher die Seltenheit ist, dass du da mal irgendwie 2 Meter Mann oder so da stehen hast, was es natürlich auch gibt, wie du gesagt hast.
Ja.
Ne? Wie ist es so mit Gezicke unter den Eislaufmädels?
Ja, was soll ich sagen? Es ist halt Konkurrenzkampf. Der Stärkere überlebt.
Eiskalter David Nessmus. Wenn du nicht frisst, wirst du gefressen.
Nee, also du musst natürlich auch, wenn du in deiner Trainingsgruppe bist, funktioniert das. So. Das muss ja, das Training an sich in der Gruppe muss ja funktionieren. So.
Gab es schon mal Situationen auf einem Wettkampf, wo du dich mit einer Konkurrentin in die Haare bekommen hast?
Nee. Also damals, wir haben uns dann eher mehr, also wenn du wirklich in Konkurrenz mit jemandem warst, wenn du halt keine Lust hattest, mit der zu reden oder so, dann hast du halt nicht mit ihr geredet. So. Du musst ja keine Best Friends sein. Aber ich habe jetzt nichts erlebt in Richtung Tonja Harding habe ich jetzt nichts erlebt.
Keine Schikanen und keine abgeschlagenen Knochen.
Nein,
in Grenzen, Gott sei Dank.
Ja, schon.
Ich kenne das nur so, ich finde immer so, gerade so Sportarten, wo viele Mädels auf einem Haufen sind, können schon mal so ein bisschen so Vibes herrschen, wo dann schon mal so viel so ein bisschen gezickt und gelästert wird. Also das ist immer so das, was ich immer so mitbekommen habe schon mal.
Ja, Kinder sind fieser als Erwachsene manchmal. Also so aus dem Wettkampfsport, natürlich, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wenn du jetzt zum Beispiel Vierter geworden bist, ärgerst du dich, weil du nicht auf dem Treppchen gelandet bist und dann sagst du so, ja, warum denn Leute?
Warum ist denn die doofe Kuh da auf dem ersten Platz? Die hatte doch voll das hässliche Kürklein.
Genau. Ja. So in der Art, aber
ja, ich glaube so generell, egal was man jetzt irgendwie an Leistungssport macht oder wenn man in der Öffentlichkeit steht, wie du jetzt mit TikTok oder auch den Shows, und ich glaube, man braucht immer ein dickes Fell und ich glaube, dass das Eislaufen einen schon sehr, sehr abhärtet.
Auch. Ja, das stimmt schon. Du brauchst vor allen Dingen, also wenn du dich jetzt nicht ärgern würdest, wenn du auf dem vierten Platz bist, wenn es dir egal wäre, dann würdest du in dem Sport auch nicht vorwärts kommen, weil du brauchst dann diesen Ehrgeiz, um zu sagen, okay, ich bin jetzt halt nur Vierte geworden und will aber aufs Treppchen, also muss ich jetzt dafür auch was tun. So. Also trainiere ich mehr, also tue ich mehr. So.
Ja, es ist halt, um deinen Ehrgeiz und deine Motivation zu pushen, um voranzukommen.
Genau, so. Und das ist ja nichts Verwerfliches denn.
Was würdest du sagen, sind so absolute Must-Haves? Was muss man mitbringen? Welche Voraussetzungen braucht man, um eine erfolgreiche Eiskunstläuferin zu werden? Oder Eiskunstläufer.
Also auf jeden Fall Leidenschaft und Motivation. Und dann würde ich noch sagen Fleiß und Ehrgeiz. Mhm. Und der Rest liegt an einem selber.
Wann ist das richtige Alter anzufangen? Weil ich glaube, viele, die den Podcast jetzt gerade hören, sind wahrscheinlich nicht 2 oder 3 Jahre alt, mhm, oder 6, sondern meine Hörerschaft ist ja dann doch ein bisschen älter. Mhm. Würdest du sagen, das ist zu spät, mit Mitte 20 anzufangen?
Nein, also es kommt ja immer noch drauf an, ne? Leistungssport und Breitensport ist ja ein Unterschied. So. Leistungssport würde ich natürlich empfehlen, wenn du ein Kind hast, das dann frühzeitig in den Sport zu bringen. Aber ich kenne auch welche, die haben erst mit 6 angefangen und sind sehr, sehr weit gekommen in dem Sport. Die Frage ist immer, was ist das Ziel? Ist wirklich Olympia das Ziel? Ist, weiß ich nicht, Weltmeisterschaften das Ziel? Was ist das Ziel? Vielleicht ist auch einfach das Ziel, ein Hobby zu haben, eine Passion zu haben, zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerne den Dreiersprung können und ich möchte jetzt gerne die Standpirouette können. Deshalb, warum nicht Mitte 20 anfangen und zu sagen, ich lerne jetzt vorwärts laufen, rückwärts laufen und dann kann ich mal einen kleinen Sprung. Und dann mache ich vielleicht mal bei einem Breitensportwettkampf mit. Es gibt ganz viele Wettkämpfe für Erwachsene. Da laufen welche mit, die sind 80. So.
Wow, Wahnsinn.
Ja, also ich trainiere ja auch im Landpark. Es gibt ja ganz viele Vereine in jeder Stadt eigentlich, da wo eine Eishalle ist. Und dann gibt es diese Hobbygruppen, diese Breitensportgruppen. Und das sind auch 50-Jährige oder 60-Jährige oder 30-Jährige. Und die machen dann ihre Einfachsprünge. Die haben dann ein kleines Programm, was sie dann immer wieder laufen, woran die arbeiten. Und ja, das macht auch Spaß. Und dann gehst du auf die Wettkämpfe und hast dann dort Spaß, weil du kennst dann die anderen, du lernst dann neue Leute kennen, du supportest dich untereinander und dann läufst du da deine kleine Kür.
Ja, ist voll schön so zu hören, so dass es nie zu spät ist, irgendwas anzufangen. Und auch, klar, es wird natürlich, man muss ja auch realistisch sein und je älter du wirst, umso schwieriger wird es auch, Dinge neu zu erlernen, gerade so technische Sachen, so von der körperlichen Voraussetzung. Du bringst halt einfach nicht mehr diese körperliche Fitness mit ja, 40, so ohne da jemanden jetzt auf den Schlips treten zu wollen, wie mit 16 so, oder mit 10.
Ja.
Das ist halt einfach so, aber ich glaube, es ist halt, wie du sagst, es geht ja auch dann vor allen Dingen darum, muss ich dann immer unbedingt direkt das Ziel Olympia haben oder reicht es nicht auch zu sagen, ich entwickle einfach mal erstmal eine Leidenschaft für etwas.
Richtig.
Und das Eislaufen ist ja viel mehr als eben nur Leistungssport. Und das ist auch super schön, das von dir als Leistungssportlerin so zu, oder ehemalige Leistungssportlerin so zu hören, dass es eine Sache ist, die halt nicht verloren geht. Diese Leidenschaft, diese Freude daran, das Gefühl, wenn du auf dem Eis stehst, diese Musik auch zu spüren. Also das ist halt immer so das, was mich so vor allen Dingen so daran so begeistert, so diese Verbindung zu der Musik und dass du so eine Fläche hast, wo du dich ausdrücken kannst, wo du Gefühle zeigen kannst.
Ja. Ne? Da kann ich noch ein bisschen was zu sagen. Für mich hat auch diese Erkenntnis ein bisschen gedauert, weil im Leistungssport wirst du ja wirklich auf Leistung schon getrimmt und zu sagen, du musst jetzt Leistung bringen und wenn du keine Leistung mehr bringst, dann lässt du es so. Mhm. Und dann zu sagen, okay, man läuft trotzdem weiter, auch wenn es jetzt kein Dreifach mehr ist, wenn es jetzt kein Vierfach mehr ist, einfach zu sagen, hey Leute, es macht mir aber Spaß und es ist meine Passion und ich habe da so viel Zeit reingesteckt und ich mag es immer noch auch, oder ich liebe es immer noch auch, wenn ich jetzt eben nicht zu Weltmeisterschaften fahre oder zu Olympia oder irgendwo Erste werde, weil es nicht reicht, sondern einfach zu sagen, ich mache das für mich, um mich fit zu halten, um ja jetzt in dem Falle auch Shows zu laufen, das ist das, was mir super viel Spaß macht, mich da künstlerisch auszudrücken. Und ja.
War das mal ein Ziel von dir, Olympia oder Weltmeisterschaft?
Also klar, von jeder kleinen Eisprinzessin ist so der große Traum, wie Katharina Witt bei Olympia zu sein. Aber das war mal so, aber das ist auch nicht mehr mein Ziel oder mein Lebensziel, sondern das ist eher Selbstverwirklichung und das zu machen, was mir Spaß macht und Freude am Leben zu haben.
Macht dich das manchmal traurig, dass da so ein Traum zerplatzt ist?
Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht, weil ich war ja bei Holiday on Ice. Das ist nochmal so ein Kindheitstraum gewesen, der für mich in Erfüllung gegangen ist, also wo ich bei Holiday on Ice war Und dann in der Riesenhalle standen, wir waren ja in den großen Hallen überall, hier in Köln auch, in der Lanxess Arena.
Lanxess Arena.
Und in den anderen großen Hallen. Und wenn du da läufst vor dem Publikum im Scheinwerferlicht, im Kostüm, und dann stand ich dann, Arme hoch, alle klatschen und du denkst dir so, die ganzen Jahre harte Arbeit haben sich gelohnt. Und dann bist du schon nah an den Tränen dran.
Oh, schön. Richtig, richtig
ja,
schön.
Ja, oder jetzt, dass ich bei Alles, was zählt mit dabei bin und ja, das sind so Sachen, die finde ich cool und es macht Spaß und bin da sehr, sehr dankbar.
Ich glaube, es ist dann auch vor allen Dingen dieses, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste und man muss gar nicht immer so traurig dann sein, wenn man das eine vielleicht nicht geschafft hat. Klar, man sollte jetzt nicht immer sagen, okay, jetzt habe ich es halt nicht geschafft. So, ja, dann ist das halt so. Man sollte ja schon irgendwie versuchen, seine Ziele zu erreichen, die man sich vornimmt. Aber ich glaube auch gerade, wenn man sich so große Ziele steckt oder so große Kindheitsträume dann schon mal hat, dass man da manchmal dann einfach realistisch sein muss und dann überlegen muss, hey, wenn ich das jetzt vielleicht nicht schaffe, vielleicht schaffe ich dafür irgendwas anderes, was mich genauso erfüllen kann in dem Moment. Sich da nicht so irgendwie auf einer Sache festzubeißen, wo du weißt, so das ist, ich werde niemals Olympia laufen, so dann ist das gar nicht so traurig mehr in dem Moment, weil du dann weißt, okay, ich habe dafür, ich bin bei Holiday on Ice und ich begeister Menschen auf andere Art und Weise.
Genau, weil es war halt einfach nicht mein Weg, sagen wir es mal so. Und was jetzt auch nicht schlimm ist, weil du brauchst echt Glück, eigentlich auch irgendwo Talent, Glück, also da spielen so viele Sachen rein, um an die Spitze zu kommen, dass bei manchen ist es die Verletzung, bei anderen ist es, keine Ahnung, irgendwas anderes. Also es geht ja vielen Sportlern so, dass da so viele Sachen reinspielen. Das ist wirklich schwer, sowas zu schaffen und dahin zu kommen. Und deshalb, der Weg, den ich jetzt habe, der ist auch sehr, sehr schön.
Gab es schon mal eine Phase, wo du verletzt warst oder du längere Zeit aussetzen musstest?
Lass mich kurz überlegen. Ich hatte mal, da habe ich ganz doll Doppelachsel geübt. Da war so die Doppelachselphase. Für alle, die nicht wissen, dass Doppelachsel ist, das ist 2,5 Sprünge. Man springt von vorwärts ab und landet auf rückwärts.
Und dreht sich ein paar Mal in der Luft dabei?
2,5 Mal in der Luft. Genau. Und da habe ich nur den Doppelachsel geübt, weil das war der Sprung, den ich da unbedingt können musste. Und ich bin halt immer wieder auf meine rechte Hüfte geflogen. Immer wieder, immer wieder. Ich habe bestimmt eine Stunde lang manchmal nur wie eine Irre Doppelachse geübt, was nicht empfehlenswert ist. Aber manchmal verfängst du dich da so. Mhm. War die Hüfte so blau, weil ich immer wieder draufgefallen bin. Und die ist dann auch angeschwollen, dass ich wirklich so ein bisschen aussetzen musste. Ja. Genau.
Aber das geht ja zum Glück noch einigermaßen im Bereich Verletzungen. Ja. Ich hatte auch so bei Eiskunstlaufkolleginnen teilweise echt so wilde Sachen so manchmal so erlebt. So, weißt du, kennst du diese Angel, wo du so hochgehoben wirst mit? Ne? Mhm. Wie viele sich damit schon hingelegt haben. Also für mich ist diese Angel so das allergrößte Trauma. So.
Ja, das muss halt, der die Angel hält, muss es halt auch können, ne?
Ja, das ist vielleicht bei mir dann im Verein nicht so der Fall gewesen, weil es irgendwie immer bei den gleichen Leuten passiert ist, so Angel und Verletzung. Also für die nicht wissen, was eine Angel ist, das klingt jetzt auch total komisch, aber es ist so ein Eisen, also so ein Metallstab.
Klingt jetzt hart.
mit so einem Bügel oben dran, ein langer Stab, so wie lang ist der? 1,5 Meter, 2 Meter fast, ne?
Ja.
Und da dran sind so Schlaufen für die Arme.
Und da wirst du festgemacht.
Reingesteckt wie mit so einem Ärmchen.
Ist halt wie eine Longe. Und dann springst du da einen Sprung. Und der die Longe hält, der hilft dir, diesen Sprung zu vollziehen dann, weil du den selber noch nicht kannst. Und einfach dem Körper und deinem Gehirn zu zeigen, hey Leute, es geht. Du kannst das. In die Richtung,
was geht. Einfach so ein bisschen den Push nach oben zu geben und einen so ein bisschen anzuheben, damit man ein bisschen höher auch ist, mehr Zeit zum Drehen hat. Ist ja immer so dieses, am Ende geht es ja immer nur darum, sich möglichst schnell klein machen zu können und um dann sich schnell in der Luft ja drehen zu können.
Wenn nicht klein machen, aber eng machen, zusammenziehen, ja.
Ja. Gibt es noch mehr so Gadgets, also so, ich kenne jetzt halt nur die Angel oder gibt es da noch mehr so Sachen, die im Leistungssportbereich verwendet werden, um besser trainieren zu können?
Es gibt so eine Drehscheibe. Klar, du kannst die normalen Drehscheiben nehmen, wo du selber drehen kannst, dann gibt es diese elektrischen Drehscheiben noch, die sind größer und das kann dann auch ferngesteuert werden mit so einer Fernbedienung und da kannst du quasi einstellen, wie schnell du,
What?
Wie schnell du gedreht wirst.
Genau. Nein.
Ja, ja.
Okay, crazy. Ja. Also dann fürs Trockentraining dann,
ja,
ne?
Genau, Trockentraining, also Off-Ice-Training, ohne Schlittschuh, mit Turnschuhen.
Drehscheiben, ja. Okay, das habe ich euch jetzt auch zum ersten Mal.
Genau,
das
zum Beispiel.
Sehr, sehr, sehr funny. Was würdest du sagen, ist so rückblickend mit einer der schönsten Erlebnisse in deiner Eiskunstlaufkarriere? Wofür bist du besonders dankbar?
Wofür bin ich besonders dankbar? Also allgemein, dass ich das jetzt noch so machen kann, wie ich es gerade mache, mit allem drum und dran. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Holiday on Ice war so der Traum, der sich für mich erfüllt hat. Und dass ich natürlich jetzt hier in Köln bin und meine Passion zum Beruf gemacht habe. Also mit Holiday on Ice und hier in Köln.
Eine letzte Frage hätte ich noch an dich und dann entlasse ich dich auch wieder auf die Eisbahn und zum Training. Und wenn du deinem 18-Jährigen ich selbst auf der Straße begegnen würdest, welchen Ratschlag würdest du ihm dann geben?
Ruhig bleiben, es fügt sich alles. Und nicht aufgeben.
Keep calm und kennst du diese Karten von früher?
Ja. Ja.
Keep calm und weiß ich nicht was. Keep calm. Und
aber das hat mich der Sport auch gelehrt, noch einmal um darauf zurückzukommen. Der Sport bringt dir auch vieles im normalen Leben. Also einfach dran zu bleiben, nicht aufzugeben, Disziplin zu haben, Fleiß, Ehrgeiz, Motivation, auf ein Ziel hinzuarbeiten, dir ein Ziel zu schaffen, so, also auch wenn man nicht im Leistungssport ist. Ne?
Liebe Patricia, vielen lieben Dank auch für diese schönen abschließenden Worte und für deine Zeit. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich mal deine Videos anzugucken, Instagram, TikTok, ist alles natürlich verlinkt und solltet ihr jetzt auch Lust bekommen haben, mal aufs Eis zu gehen?
Ja, unbedingt.
Go for it.
Go for it. Geht aufs Eis, Leute. Holt euch Schlittschuh oder holt euch Inliner für den Sommer. Bewegt euch. Es macht richtig Spaß. So kann man auch Kalorien verbrennen.
Ja, und vielleicht trefft ihr auch Patricia dann mal
oder so.
Auf der Eisfläche.
Ja, ich mache mit euch gerne auch Videos.
Hast du endlich dann jemanden, der die Kamera vernünftig hält?
Genau.
Oder? Tschüss zusammen.
Tschüss.